Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, heute diskutiere ich mit Moritz Franz Gerstein über den Wert der Natur und des Naturschutzes und wir zwei philosophieren über verschiedenste Aspekte des Natur- und Artenschutzes und welche Rolle wir als Jäger eben dort auch einnehmen können und meiner Meinung nach auch sollten. Moritz, habt ihr in einer Sendung über den Feldhamsterschutz kennengelernt. Damals war er noch Mitarbeiter der Deutschen Wildtierstiftung. Mittlerweile ist Moritz Amtstierarzt in Baden-Württemberg und Dozent am Campus of Finance der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Ich persönlich habe das Gespräch mit Moritz sehr genossen. Ist ein bisschen unstrukturiert, ich bitte das zu entschuldigen. Aber ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt gibt es allerdings noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor, Vortex Optics. Und danach geht es dann direkt ins Gespräch. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Hallo Moritz, herzlich willkommen bei Jagdcast.
Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist, du. Moritz, ja, der eine oder andere hat vielleicht schon von dem Begriff Naturethik gehört. Die beschäftigt sich mit dem Wert der Natur in vielfacher Hinsicht. Der zentriert sich oft um den menschlichen Nutzen. Aber natürlich hat die Natur auch einen Wert jenseits des menschlichen Nutzens. Aber machen wir uns nichts vor, im Zeitalter des Menschen, im Anthropozän, da zählt letztendlich nur das, was auch einen Mehrwert für den Menschen hat. Also der Wert, den der Mensch aus der Natur, aus ihrer Ausbeutung ziehen kann, auch wenn es da vielleicht ursprünglich mal religiöse Aspekte gab, die sicherlich eine Rolle gespielt haben, dann sind die aber längst im Dunkel der Vergangenheit verschwunden. Und selbst so nachweislich positive emotionale und psychologische Aspekte stehen zweifelsohne hinten an, wenn es um den kurzfristigen monetären Nutzen aus der Ausbeutung der Natur geht. Das ist extrem wichtig, dass wir der Natur und ihrem Schutz eben das beimessen. Einen Geldwerten, einen monetären oder finanziellen Wert. Moritz, du hast das im Rahmen deiner Masterarbeit gemacht. Wie bist du ausgerechnet auf dieses Thema gekommen?
Ja, bei mir ging es um die Frage, was ist ein Nationalpark wert? Möglichkeiten der Bewertung von Nationalparken am Beispiel des Nationalparks Schwarzwald. Und wie bin ich darauf gekommen? Es war so, dass ich mich viel mit Nationalparken beschäftigt habe, auch beim Nationalpark Schwarzwald, der da direkt gearbeitet habe eine Zeit lang und viel mit dem Nationalpark zu tun hatte und gemerkt habe, dass eigentlich international die Einrichtung von einem Nationalpark immer sehr ähnliche Schritte durchläuft sozusagen. Es gibt eine große Zustimmung, vor allem überregional auch eine große Zustimmung. Und dann gibt es aber meistens eine starke Gegnerschaft auch. Und ich habe mir dann so ein bisschen angeguckt, was eigentlich so das Kernargument der Gegnerschaft ist. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt die Annahme, dass Nationalpark einrichten quasi wertvernichten ist. Also die Annahme, Nationalpark ist nichts wert. Und das kam mir komisch vor. Das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man wirklich sagt, Nationalpark hat keinen Wert. Und das wollte ich mir mal genauer anschauen.
Es gab in den letzten 10, 20 Jahren ja auch so gegenläufige Aspekte. Das hat unter anderem dazu geführt, dass eben auch selbst der Weltwirtschaftsrat eben ja ein eigenes Buch zur unternehmerischen Bewertung von, ich lese das mal ab, Ökosystemdienstleistungen herausgebracht hat. Ne? Den ging es dabei darum, dass man, wundert wahrscheinlich keinen von uns, Möglichkeiten aufzeigt, wie man eben mit diesen Ökosystemdienstleistungen Geld verdient. Das klingt für mich erstmal intuitiv bewertet überhaupt nicht gut. muss aber auch gestehen, dass ich das auch nicht wirklich beurteilen kann. Wie sollte man denn deiner Meinung nach den Wert der Natur und ihres Schutzes quantifizieren?
Also ich glaube, dass dieses Monetarisieren tatsächlich ein gutes Instrument ist. Also was du gerade sagtest, dass du sozusagen deinen Reflex gegen hast, das haben gerade im Naturschutz oder Naturaffine haben das sehr viel. Dass sozusagen, wenn man jetzt da auch noch ein Preisschild drauf macht, dass das nur weiter die Ausbeutung befördert, das ist eine Befürchtung, die haben sehr, sehr viele. Ich glaube aber, dass umgekehrt jetzt das, was wir ganz lange gemacht haben, nämlich da kein Preisschild dran zu machen, dazu geführt hat, dass der Wert oft mit Null angesetzt wurde. Also in Abwägungsprozessen, sowohl wirtschaftlichen Abwägungsprozessen als auch in politischen Prozessen sozusagen. Das Nichtbewerten hat oft dazu geführt, dass einfach da so getan wird, als ob da eine Null dran steht. Wenn man mal jetzt ein Beispiel rausgreift, wenn ich jetzt die Bestäubungsleistung nehme, das ist immer das Beispiel, was ganz oft als erstes genommen wird, weil es sehr einfach und eindrücklich ist. Insekten, die bestäuben, sind natürlich für unsere Landwirtschaft immens wichtig. Ohne Bestäubung gibt es keinen Apfel. Und da sozusagen mal zu rechnen, was würde es kosten, das zu ersetzen, das ist, glaube ich, schon ein sinnvolles Werkzeug, um mal klarzumachen, was für Riesendienstleistungen, also Ökosystemdienstleistungen, wir hier für völlig selbstverständlich halten, um dann vielleicht auch zu merken, wenn das an manchen Enden schon nicht mehr so selbstverständlich ist. Die Bestäubung funktioniert in manchen Weltgegenden schon nicht mehr.
Ja, das halten viele immer für so eine Gruselgeschichte, aber es ist ja tatsächlich so, dass unter anderem in China eben großflächig von Hand bestäubt werden muss, weil mit den Pestiziden und den unterschiedlichsten Umweltgiften dort die Bestäuber ja eigentlich ausgerottet wurden, ne?
Ja, ganz genau. Entweder also in China ist es tatsächlich, das ist keine Gruselgeschichte, das ist wirklich so, dass da teilweise von Hand bestäubt wird. In den USA ist es aber auch so, dass zum Beispiel in Kalifornien in den großen Produktionsgebiet, gerade zum Beispiel die Mandelproduktion, dass da das auch hochkünstlich gepflegt wird, dass es da noch Bestäubung gibt. Und zwar da in der Regel aber mit Bienen. Mhm. Nur ist es da so, da werden tatsächlich Bienenvölker in manchen Gegenden mit Lastwagen hingefahren zu Hunderten oder Tausenden, Völker, müsste man sagen. Und da wird aber dann gar kein Honig mehr produziert. Das wird nachher alles entsorgt, weil es nicht als Lebensmittel taugt, eben auch wegen der Chemikalien. Sondern die werden dann nur hingefahren zum Bestäuben in die Plantagen.
Ja, da hatte ich auch von gehört, ja. Also das Bestäuberbeispiel, das kennen wahrscheinlich noch recht viele. Es gehört aber viel, viel mehr dazu. Und nochmal auf deine Arbeit zurückzukommen, bevor wir nachher noch ein bisschen größeren Rahmen einnehmen, aber du hast es ja, wie gesagt, am Beispiel vom Nationalpark Schwarzwald gemacht. Erzähl uns doch mal, wie du bei der Bewertung da vorgegangen bist.
Also wenn man über Wert redet, ist, glaube ich, der große, große Fehler, der oft gemacht wird, dass man eigentlich gar nicht drüber spricht, was eigentlich Wert heißt. Und das ist, was das auch in der Ökonomie, also in den Wirtschaftswissenschaften, ein bisschen verloren gegangen ist. Es war ganz lange so, dass in der Ökonomie eigentlich ein ganz zentrales Thema immer war, zu diskutieren, was ist eigentlich wert. Und das ist seit den Klassikern, also Adam Smith und Co., ist es irgendwie ein bisschen untergegangen, mal, dass man sozusagen eine laufende Diskussion darüber hat, was eigentlich Wert für uns bedeutet, weil das wandelt sich ja auch, was man für wertvoll hält. Und damit, das war auch ein wichtiger Einstiegspunkt für mich, erstmal zu überlegen, was heißt eigentlich Wert, um überhaupt erstmal dann in Richtung Bewertung mich zu bewegen. Und da gibt es ja dieses Dorian Gray-Zitat, also Oscar Wilde, heute wissen die Leute den Preis von allem, aber den Wert von nichts. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass man wirklich dazu neigt, inzwischen Preis und Wert völlig synonym zu verwenden. Und die Überlegung, dass das vielleicht nicht synonym ist, so ein bisschen untergeht. Und was man da machen kann, ist sozusagen mal zu überlegen, was für Kategorien von Wert haben wir. Und man kann sagen, dass der Wert ist eine der Sache innewohnende Qualität. Also aufgrund von dieser Qualität ist irgendwas ja, begehrenswert oder lässt sich dadurch verkaufen durch diese positive Bedeutung. Und dann kann man aber auch anfangen, den Wert zu unterteilen. Also jetzt das, was wir oft erstmal angucken, ist der Nutzwert, also was bringt uns das? Das ist auch das, was sich am besten zu Geld machen lässt. Und dann kann man aber auch Eigenwert und Selbstwert noch sozusagen unterteilen. Eigenwert ist sowas wie ein ideeller Wert zum Beispiel. Also wenn ich einen Gegenstand habe, der eigentlich so wertvoll an sich nicht ist, aber dadurch, dass ich einen ideellen Wert beimesse, hat es einen Eigenwert. Und dann wird es ganz spannend, nämlich den Selbstwert, also hat sozusagen unabhängig von Wert, der von außen zugesprochen wird, haben Dinge einen Selbstwert. Also haben zum Beispiel Natur einen Selbstwert aus sich selber heraus, hat ein Tier einen Selbstwert aus sich selber heraus oder hat ein Mensch einen Selbstwert aus sich selber heraus, der unabhängig von Wertzusprechungen von außen ist. Und da kommt man dann ganz schnell an Ethik und Religion, weil das sich aus solchen Basisüberlegungen raus sozusagen speist, auf welche Antworten man da gibt. Und das ist das, was man vorne ranstellen muss. Und diese verschiedenen Arten von Wert, da muss man dann jeweils gucken, wie kann ich mich dem annähern. Und das Profanste ist sozusagen natürlich der Nutzwert. Dass man guckt, um jetzt zu dem Nationalparkbeispiel zurückzukommen, was habe ich auf der Fläche vorher produziert? Das wird ja in der Regel Holz sein. Das heißt, was habe ich da dann vielleicht auch für einen Produktionsverlust? Und was gewinne ich dafür im Gegenzug? Also zum Beispiel regionalentwicklerisch, das glaubt man oft gar nicht so sehr, aber Nationalparke haben einen riesen regionalentwicklerischen Aspekt, weil die inzwischen halt einfach ein wichtiges Tourismusziel sind. In der Touristik sagt man eine wichtige Destination. Also Leute reisen ganz gezielt zu Nationalparken und das kann sozusagen dann wieder Wert erzeugen. Und das sind so diese verschiedenen Bereiche, die man abklappern muss, um zu sehen, okay, wo kann man da Wert begründen und wo kann man sozusagen eine große Einigkeit haben. Weil wenn ich jetzt einfach nur sage, Nationalpark hat einen Selbstwert an sich, aus sich selber heraus, weil das Natur schützt, da mag jemand anders sagen, nö, das sehe ich nicht so, ich habe da vorher Holz rausgeholt und das kann ich jetzt nicht mehr, also ist Nationalpark eine Wertvernichtung. Und das heißt, man muss sozusagen immer den auch an dem Wert erstmal einen Konsens finden, was versteht man denn unter Wert.
Wie bist du zu diesem Konsens gekommen? Also wie hast du diese Wertkategorien bestimmt?
Also zwei Sachen. Einmal habe ich natürlich Annahmen gemacht, weil ich jetzt ja nicht jetzt hier in einem wirtschaftlichen oder politischen Entscheidungsprozess war, wo ich dann irgendwie zum Beispiel eine Volksbefragung oder sowas machen konnte, um sozusagen einen Konsens zu ermitteln, sondern ich musste an ein paar Punkten natürlich einfach Annahmen machen. Und das andere, wie ich diese Wertkategorien sozusagen ermittelt habe, da ist es so, dass es da wissenschaftliche Grundlagen gibt. Und gerade diese Einteilung Nutzwert, Eigenwert, Selbstwert, das ist was sozusagen gang und gäbe ist. Und da habe ich mich dann daran orientiert und habe diese Kategorien übernommen und sozusagen geschaut, was bedeutet das eigentlich für Natur und speziell für den Nationalpark.
Und ich meine, du bist ja am Ende mit Sicherheit auch mit einem monetären Wert aus den ganzen Überlegungen herausgekommen. Welchen Wert hat denn der Nationalpark Schwarzwald deinen Berechnungen nach?
Bin ich tatsächlich nicht. Also ich bin nicht mit einem Wert als Ergebnis rausgekommen. Es gibt sozusagen Wertszenarien, aber es gibt nicht die eine Summe. Sondern es gibt sozusagen Bewertungsfall Grundsteuer, es gibt Bewertungsfall jetzt für bestimmte Ertragsszenarien, also mit der Touristik zum Beispiel. Aber es ist nicht so, dass jetzt eine Summe gibt, so und so viele Millionen ist der Nationalpark wert. Sondern das Kernergebnis der Arbeit sind sozusagen Bewertungsszenarien. Und in jedem Szenario kann man dann sozusagen durchdeklinieren, was dann nachher rauskommt. Um vielleicht das greifbar zu machen, ein Szenario, was sozusagen ganz verbreitet ist bei den Gegnern ist, eine Bewertung ist nicht möglich, da sozusagen normale Bewirtschaftungsformen größtenteils verboten sind im Nationalpark. Und dann kann die eine Folge sein, der Wert von einem Nationalpark wird deshalb mit 0 Euro angesetzt. Das ist sozusagen ein Basisszenario. Und am ganz anderen Ende der Skala ist die Annahme, der Wert von einem Nationalpark ist unschätzbar und deswegen werden Zahlen in keinem Zusammenhang abgegeben. Das sind sozusagen die beiden Randszenarien. Und die haben beide, glaube ich, aber ein sehr ähnliche Folgen, nämlich dass nirgendwo Zahlen angegeben werden, wenn es um Wert von einem Nationalpark geht. Und dieses nirgendwo Zahlen angeben führt meines Erachtens häufig dazu, dass eben man davon ausgeht, dass es keinen Wert dahinter gibt.
Ja, würde ich auch sagen. Gerade in so einem wirtschaftsliberalen Umfeld wie Deutschland führt eben der Umstand, dass man keinen Wert ausweist, zu der Wahrnehmung, es ist nichts wert.
Ja. Und ob die Begründung dann ist, der Wert ist unschätzbar, oder die Begründung ist, es sind keine ökonomischen Arbeiten möglich im klassischen Sinn, deswegen bringt uns das nichts. Das ist dann oft, meiner Meinung nach, oft irrelevant für den Entscheidungsprozess, wenn so oder so dann das ökonomisch nicht berücksichtigt wird.
Ja.
Und dann gibt es dazwischen sozusagen Zwischenszenarien, dass man für den Nationalpark einfach den Wert ansetzt, den die Fläche sowieso wert wäre ohne den Nationalpark. Oder man ermittelt für den Nationalpark einen Wert, den der Nationalpark durch diesen besonderen Status hat. Das sind sozusagen die Zwischenszenarien abseits dieser Extreme. Das erste ist natürlich ein großer Behelf, weil es dann nichts mit der tatsächlichen wirtschaftlichen Wirkung von einem Nationalpark zu tun hat. Und das zweite wäre mein Lieblingsfall, nämlich dass man wirklich forscht, was ist der Wert von einem Nationalpark anhand der wirklichen ökonomischen Effekte. Und da muss man aber sagen, dann ist es ein eigener Forschungsbereich sozusagen. Also dann ist viel, viel mehr Forschung noch nötig. Es gibt eine ganz gute Arbeit dazu zum Bayerischen Wald, wo halt auch rauskam, dass die wirtschaftliche Leistung sich eher gesteigert hat im Vergleich zu dem, was vorher war, weil eben die Wertschöpfung über zum Beispiel Tourismus ganz gewaltig gestiegen ist.
Ja, ich persönlich würde es ganz charmant finden, wenn man eben auch einen viel weiteren Kreis spinnt oder einen viel weiteren Ansatz verfolgt, weil es ja eben, wie du eingangs schon angedeutet hast, es geht ja um viel mehr als nur die Fläche selber. So ein Nationalpark hat ja eben auch, oder eine geschützte Fläche, wie auch immer man das definiert, hat ja einen viel weiterreichenden Effekt als nur auf die unmittelbar geschützten Hektar. Die Artenvielfalt, die Rückzugsgebiete für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten, von dem profitieren ja auch umliegende Bereiche, wenn es nicht sogar teilweise globale Effekte gibt. Von daher würde ich ganz gerne mal den konkreten Nationalpark verlassen und erfahren, wie wir in den doch oft viel kleinteiligeren Bereichen, die wir eben im Natur- und Artenschutz vorfinden, das sind ja leider nicht immer Nationalparks, davon haben wir nur eine Handvoll, vorgehen. Lassen sich aus deiner Arbeit eben und auch aus deinen Überlegungen auch Rückschlüsse für andere Aspekte des Natur- und Artenschutzes ziehen? Mein Lieblingsthema ist ja da immer wieder die Lebensraumzerschneidung, die ja gerade wieder Gott sei Dank durch die Presse geistert und gerade aber eben nicht nur das Rotwild bedroht in seinem Fortbestand.
Ne? Ja, ja. Also vielleicht nochmal kurz zurück, was du eben sagtest, dass das sozusagen nur einen Teil abbildet, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man da sozusagen Teile von Natur bewertet und dann da irgendwelche Geldsummen rauskommen, muss einem klar sein, dass man damit das Thema Wert nicht erschlagen hat, sondern dass man dann einen Teil des Wertbegriffs beleuchtet hat, was ein sehr, sehr sinnvolles Instrument gerade in Entscheidungsprozessen oder Abwägungsprozessen sein kann. Damit ist aber nicht der Wert erschöpfend beschrieben. Deswegen hatte ich sozusagen ein bisschen weit ausgeholt bei diesen Wertunterteilungen, Nutzwert, Eigenwert, Selbstwert. Man beschreibt natürlich vor allem den Nutzwert und vielleicht noch zum Teil den Eigenwert mit diesen Geldbeträgen, aber den Selbstwert und den größten Teil des Eigenwerts auch schon werden nicht beschrieben. Also es gibt ganz große Wertanteile, die man einfach nicht in Eurobeträgen beschreiben kann.
Ja, und unsere Gesellschaft ist ja schon an sehr große Eurobeträge gewöhnt, ne? Also die kann man durchaus schon mit großen Zahlen konfrontieren. Und ich sag mal, alles unter der Milliarde ist ja gar nicht mehr erwähnenswert. Also von daher, ich glaube, wir sind in so einem Limbo gefangen. Wir haben einerseits eben die ungeheuren Wertvorstellungen, eine Gesellschaft, wie du sagtest, die den Preis von allem kennt, aber den Wert von nichts. Die muss man mit hohen Zahlen konfrontieren, natürlich fundierten hohen Zahlen, die den Wert realistisch abbilden, damit sie das überhaupt verstehen, worum es geht. Und dann müssen wir, glaube ich, auch einfach so ein Umdenken einleiten, oder? Dass wir wieder ein ganz anderes Wertverständnis kriegen, weg vom Preis hin zur Wertschätzung dieser Dinge.
Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, diese Zahlen, was heißen die denn? Also wenn man zum Beispiel sagt, die Weltbestäubungsleistungen sind irgendwelche 160 Milliarden Euro, dann darf man ja nicht umgekehrt denken, ja gut, wenn ich dann 180 Milliarden Euro habe, dann kann ich das ja ersetzen. Also ist es nicht so schlimm, wenn es wegfällt, ne? Also man muss sich eben auch da wieder klar sein, dass das nicht, dass man sozusagen nicht das dann mit Geld immer nahtlos ersetzen kann, sondern wenn die Weltbestäubungsleistung wegfiele, dann wird unsere Zivilisation ziemlich sicher zusammenbrechen. Da helfen uns die 160 Milliarden auf dem Konto, helfen uns dann nur bedingt, ne? Also man muss immer aufpassen, dass es nicht eben so eine Bewertung, dass es nicht gleichgesetzt wird mit einem Preis, mit dem man das sozusagen dann gleichwertig ersetzen kann, absolut. Ja. Und was man immer, und das ist auch bei diesen kleinteiligen oder kleinteiligeren Naturteilen und deren Bewertung ganz wichtiger Punkt, man muss immer aufpassen und sich bewusst sein, dass wir da mit einem komplexen System zu tun haben. Und ein komplexes System heißt immer, dass wir nur begrenzt voraussagen können, was passiert, wenn wir an der einen Seite was verändern. Und jetzt, wenn man mal ein Beispiel nochmal sich greift, jetzt war wieder ein Nationalparkbeispiel, aber da kann man gleich dann zurückkommen zu zum Beispiel Vernetzung. Wenn man jetzt mal fragt, hat es einen Wert, dass es heute noch Bisons gibt, also jetzt die amerikanischen Bisons, ist uns das was wert, dass es die noch gibt? Da würde ich persönlich klar sagen, das ist mir absolut was wert, ganz unabhängig davon, ob ich da einen direkten Nutzen habe, weil ich auch als Jäger, aber auch als einfach Naturgenießer sozusagen, mir bedeutet es wahnsinnig viel, in einer Welt zu leben, wo es eben diese großen Tiere auch noch gibt. Wo ich dann zum Beispiel das Glück hatte, auch in Kanada oder auch in den USA schon, mehrfach auf so Bisonherden zu treffen oder auch jetzt hier in Deutschland mal so ein Rotwildrudel sehen zu können. Teilweise auch wirklich große Rotwildrudel, was einfach so dieses Gefühl, dass nicht hier die Erde nicht die Matrix für unsere Spielereien allein ist, sondern dass da noch andere raumgreifende große Wesen sind, das ist für mich persönlich was total Wertvolles. So, wenn man sich jetzt darauf sozusagen einigen kann, ja, das ist ein Wert, dass es Bisons heute noch gibt, dann kann man sozusagen ganz viele Schritte zurückgehen und sagen, okay, heute wissen wir, Bisons gibt es tatsächlich nur heute noch, weil die im Yellowstone-Nationalpark in freier Wildbahn überlebt haben. Also Bisons, amerikanische Bisons, die gäbe es heute ohne Nationalpark Yellowstone nicht mehr. Sowas aber zu prognostizieren, also als man Yellowstone eingerichtet hat, da ging es ja um völlig andere Sachen, zu prognostizieren, dass der mal das sein wird, der die Bisons rettet, das wäre ja völlig vermessen. Also in keine Bewertung wird so eine Kausalkette sozusagen eingehen, wo dann am Ende steht, dass der mal die Bisons retten wird, ne? Und das muss einem bei so Bewertung von Natur immer klar sein. Komplexe Systeme, das heißt, was ich im Endeffekt damit so alles bewirke, da werde ich ganz viel niemals prognostizieren können.
Aber ich glaube, das ist auch eins, was viele Wissenschaftler dazu verleitet, eben gar nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie denken, dass ihre Botschaft einfach viel zu komplex ist. Oder wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, dazu führt, dass ihnen keiner zuhört, weil die Botschaft so komplex ist. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch mal wirklich Menschen, die das Ganze, wie so ein Lesch zum Beispiel, aber mehr davon, die in der Lage sind, komplexe Sachverhalte eben auch kind- und vorstandsgerecht an die Leute zu bringen. Ne? Das ist ganz wichtig. Nur weil es so komplex ist, darf man deshalb nicht aufhören, darüber zu sprechen.
Ganz klar, ganz klar. Und eben, wenn man jetzt zum Beispiel so, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dieser Vernetzung, ne, weil es ja im Einzelfall, wenn man sozusagen Korridore für Pflanzen- und Tierbewegungen offen hält und dafür sorgt, dass Natur weiter vernetzt ist, das ist ja was, die einzelnen Entscheidungen, wo man sich dafür oder dagegen entscheidet, Natur vernetzt zu lassen, fühlen sich ja oft relativ klein an. Also es ist eine neue Umgehungsstraße für diese Gemeinde, ein neuer Zaun an der Bundesstraße für jenen Landkreis. Also es sind Sachen, das ist totales Alltagsgeschäft von sozusagen Verwaltungen, lokalen Verwaltungen und von ja, Lokalpolitik. Und da wird man in der Regel nicht an die großen Fragen der Biodiversität denken.
Ja, leider.
De facto ist aber halt das so in der Summe, dass wir genau mit sowas das entscheiden, wie es mit Biodiversität weitergeht. Und gerade deswegen finde ich das völlig richtig, wie du sagst, dass man dafür sorgen muss, dass dieses Verständnis, dass wir damit halt wirklich die Welt verändern mit diesen kleinen Entscheidungen, dass man das irgendwie in die Masse bringen muss, in die Menge bringen muss. Und da ist es wahrscheinlich ein Riesenpunkt, dass die meisten Leute das Gefühl haben, dass sie die Welt halt irgendwie doch nicht verändern können, wahrscheinlich weil es Jahrtausende so war. Aber heute mit unserer Technologie und dann auch mit der Zahl an Menschen, die wir einfach auf dem Planeten sind, verändern diese ganzen kleinen Entscheidungen, verändern halt den Planeten gerade dramatisch.
Ja, das haben wir ja schon immer gemacht, ne? Also auch die letzten Jahrtausende. Wir haben ja auch mit unseren bescheidenen Mitteln schon immer großen Einfluss genommen. Ich glaube, dessen müssen wir uns einfach nur mal erinnern. Und dann wirklich die Leute auch wieder dort abholen, dass sie eben genau das in so unscheinbaren Gremien wie der Gemeindevertretung, dass die realisieren, dass ein Baugebiet, ein Industriegebiet, ein Zaun, dass das über die Gemeindegrenzen hinaus gedacht werden will, ne? Dass man da auch immer die Verantwortung hat, nochmal die Vogelperspektive einzunehmen und links und rechts zu gucken.
Ja, und gerade wenn es um Wert geht, also was für einen Wert messen wir intakter Natur bei, dann ist es natürlich so, dass man auch ganz egoistisch sagen kann, wir brauchen intakte Natur so weit, dass sie sozusagen uns noch zur Verfügung stellt, was wir zum Leben brauchen. Also sauberes Wasser, saubere Luft und Böden, die uns Nahrung produzieren können. Und die Summe der Wirkung, die wir sozusagen mit den kleinen Entscheidungen, aber genau darauf schon haben, ist schon ganz immens. Und wenn man dann nicht sozusagen besser zu einer Koordination kommt, dass wir nicht völlig unreflektiert jeden Tag 50, 60 Hektar in Deutschland neu versiegeln, sondern überlegen, wie man eigentlich da nachhaltiger mitarbeiten kann, dann merken wir diesen Wertverlust erst in dem Moment, wo der eintritt. Also solange das alles funktioniert, merkt man das nicht, was man sozusagen gratis an Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung gestellt kriegt. Erst wenn es dann kippt, das ist das Problem, das ist erst in diesem Kippmoment merkt man, dass was kaputt gegangen ist, dann merkt man, wie wertvoll es eigentlich vorher war, dass Natur funktioniert hat. Und da muss man sagen, da gibt es ja global schon einige Beispiele. Also ob man nun den Aralsee nimmt oder bestimmte Regionen in den USA, wo kein Anbau mehr möglich ist, oder so Dead Zones in den Ozeanen, wo eigentlich kein Leben außer für bestimmte Algen und Bakterien mehr möglich ist. Also da ist ja quasi schon der Wert von Natur für uns nicht mehr gegeben, weil wir die Kipppunkte überschritten haben.
Ja, so, und um das mal wieder so in den jagdlichen Kontext zu lenken, wir haben ja auch genau diesen Kippmoment sehen wir jetzt ja gerade beim Rotwild. Wir sehen bundesweit Beispiele von Inzuchtdepressionen, die von hohen Graden an Inzucht eng verwandter Stücke resultieren, weil die Stücke eben nicht mehr zwischen den einzelnen Populationen umherziehen können. Das ist ja sozusagen ja, das Zeichen, dass gerade etwas im Kippen befindlich ist, ne? So. Ich weiß, das ist, also ich weiß, wie komplex es ist, aber ich frage es trotzdem einmal, können wir solchen Dingen irgendwie einen monetären Wert beimessen, Dingen wie unzerschnittener Lebensräume?
Also das können wir schon. Und da gibt es jetzt gibt also gibt es international auch große Initiativen zu, das zu machen. Ein Beispiel, wo das sehr, sehr gut schon funktioniert hat, sind zum Beispiel Moore. Also wenn man Moore hernimmt und einmal die Richtung wählt, wir nutzen die erst für den Torfabbau, dann wird der Rest trockengelegt und man nutzt es für die Landwirtschaft. Kann man sozusagen einmal gucken, was extrahiere ich da an Wert und dann, was verursacht es aber für Kosten, dass ich das mache. Und da ist es sehr gut beforscht und da ist das Ergebnis total klar, dass sich das nicht gelohnt hat, was wir eben auch in Norddeutschland zum Beispiel oder auch in Bayern mit Mooren gemacht haben, nämlich die sozusagen zu nutzen, da Wert zu extrahieren. Das, was wir heute an Folgekosten daraus haben, ist viel, viel teurer als das, was da jemals als Wert rausgezogen wurde. Da zum Beispiel das Helmholtz, da gibt es ein Helmholtz-Forschungszentrum dazu, die sich genau mit solchen, dem Wert von Ökosystemdienstleistungen und dem Wert von Natur befassen. Und analog könnte man das mit Zerschneidung auch machen. Man wird immer sozusagen dann eine Unschärfe drin haben, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber was sozusagen das kosten würde, das wiederherzustellen, was man an Schaden durch Zerschneidung anrichtet, das könnte man schon sozusagen schätzungsmäßig berechnen. Und jetzt gerade wenn man einzelne Beispiele rausgreift, also zum Beispiel die genetische Isolation von ja, Großtierpopulationen, dann kann man schon sozusagen da rückrechnen, was wären Maßnahmen nötig, um die Vernetzung wiederherzustellen. Und da muss man sagen, es kaputt gehen zu lassen und dann zu reparieren, ist immer teurer bei so, ja, also bei Ökosystemen, wenn es überhaupt sich wieder reparieren lässt, als in dem Moment, wo sozusagen noch intaktes Ökosystem da ist, vorsichtig zu sein und es lieber nicht kaputt gehen zu lassen. Das ist sicher bei Vernetzung auch ganz, ganz, ja, ganz, ganz klar so, dass es immer teurer ist, erst die Zerschneidung weiter und weiter und weiter voranschreiten zu lassen und dann zu merken, oh, wir müssen doch auch Natur wieder besser miteinander vernetzen und nicht nur unsere Zivilisationszentren gut miteinander vernetzen, sondern auch sozusagen den Gegenpart, nämlich die Biodiversitätszentren auch miteinander vernetzen.
Okay, ja, ich denke, das Beispiel mit den Mooren ist ein sehr gutes, weil wir da ja anders als bei Erdöl und Gas, klar gibt es da auch Extraktion in Deutschland, aber oder im deutschsprachigen Raum, aber bei den Mooren haben wir es eben alles hautnah in unserem direkten Umfeld, ne? Keine 100 Jahre Moore abgetorft, verstromt, verbrannt und ja. Man sieht direkt, was mit der Artenvielfalt und indirekt, was eben dort mit den CO2-Emissionen, Wasserhaushalt und anderem passiert ist, ne? Schon eine sehr desaströse Bilanz.
Jan, wenn ich da kurz reingrätschen darf, das wird auch ganz handfest, also nicht nur Artenvielfalt. Bei den Mooren ist es zum Beispiel auch so, dass die sozusagen die Kläranlagenfunktion, die Moore halt auch haben, dass sie bestimmte Stoffe halt abbauen über dieses spezielle Klima, was in so einem Moor herrscht, die bezahlen wir auch teuer, wenn die verloren geht. Also es ist tatsächlich so, dass da, wo Moore verloren gehen, dass dann Kläranlagen aufgerüstet werden müssen teilweise, weil diese Funktion im Moor eben verloren geht und deswegen die Wasserzusammensetzung sich verändert und schlechter wird, weil bestimmte Stoffe eben nicht mehr abgebaut werden von einem Moor, was das quasi in Anführungszeichen umsonst macht. Und man dann Kläranlagen umrüsten müssen, wo man das mit technischen Anlagen dann teuer sozusagen nachempfindet, was vorher automatisch stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich in Deutschland auch so, dass man das gemerkt hat, dass man da teilweise nachrüsten muss, die Moore zurückgedrängt wurden.
Ja, das ist ja oft sehr vielfältig, ne? Also gerade Wasserqualität kommt bei mir sofort die Assoziation zum Biber hoch. Und ein durch Biber gestalteter Flusslauf hat, also das Wasser, was dort durchfließt, hat, wenn es dieses Biotop verlässt, eine viel bessere Qualität als beim Eintritt in das Biotop,
Ja.
wenn man denn diese Lebensraumgestaltung zulässt, ne? Definitiv.
Ja, das kostet natürlich Fläche, das ist so. Aber gleichzeitig ist es nicht nur Fläche, die weg ist, also, sondern es ist Fläche, die durchaus eine Funktion hat. Funktion für diverse Arten sowieso, aber Funktion für uns auch, eben dieses Wasserqualitätsthema, was man bisher ja gar nicht berücksichtigt hat. Also man hat es bisher ja traditionell den Biber als uns Flächenwegnehmer sozusagen wahrgenommen und klar dann irgendwie schon gesehen, dass es anderen Arten hilft. Aber dass es direkt auch auf Ökosystemdienstleistungen eine positive Auswirkung hat, die für uns zentral sind, das ist nicht so präsent gewesen und ist, glaube ich, auch immer noch nicht besonders präsent.
Ja, sowas wundert mich auch immer, wenn wir jetzt so wir haben ja schon die Folgen des Klimawandels, die liegen ja auf der Hand. Wir haben immer mehr Starkregen oder Starkwetter, erst das
Ja.
Extremwetterlagen, mit insbesondere Starkregen. Und da sind eben so Moore, da sind naturnahe Flüsse, sind ja ein Mittel, um eben solche Extreme abzufedern. Ne? Ein Moor ist ein riesengroßer Schwamm. Die Flüsse, die wir in den letzten 75 Jahren begradigt haben, das sind Wasserautobahnen. Ne? Kein Wunder, dass es da zu extremen Hochwassern kommt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man auf einmal auf so einer freien Fläche, hatten wir hier in den letzten Jahren ab und zu, entstanden auf einmal richtige kleine Seen. Was da passiert war, ist, kein Mensch hatte sich daran erinnert, da war ein Bach drunter. Den hat man einfach komplett kanalisiert. Und dann kam es irgendwann im Laufe der Jahre zum Rohrbruch und ja, die Bäche verschaffen sich dann wieder, ja, die Natur findet schon ihren Weg, nur was sie zwischenzeitlich mit uns Menschen macht, ja,
Ja,
das.
sowas gab es bei uns im Dorf, wo ich herkomme, tatsächlich auch, dass da ein Bach in Rohren lag. Und in meiner Kindheit, erinnere ich mich noch, gab es da so oft Überschwemmungen, dass das einfach geändert wurde. Also diese typische, sehr teure Sache, aber Bach renaturieren ist dann wieder aus seinen Rohren rausgeholt worden. Heute ein wirklich schöner Bachlauf. Und seit der renaturiert ist, gab es nicht ein einziges Mal eine Überschwemmung. Davor war das tatsächlich so, dass alle paar Jahre sind ein Haufen Häuser überflutet worden, was natürlich auch einfach wieder wahnsinnig teuer war. Also wo man einfach diese natürlichen Wasserretentionsflächen als Ökosystemdienstleistung, das macht schon sehr direkt was aus im Leben von Menschen, ob ihr Keller in 10 Jahren dreimal oder keinmal überflutet wird.
Ja, und wenn es nur der Keller ist, kann man von Glück reden, ne? Ja.
Ja. Bei uns war es nur der Keller, deswegen habe ich das gerade so gesagt.
Ja. Ja, du, wir zwei, wir sind auch, ich sag's mal so platt, Fans von Professor Glaubrecht. Du hattest mir sein Buch seinerzeit ans Herz gelegt, Das Ende der
Ja.
Evolution. Und selten in einem Buch so viele Wahrheiten gelesen wie in diesem. Und Professor Glaubrecht, der hatte ich ja neulich auch mal hier interviewt, der beschreibt uns Menschen ja als Pioniere, wenn man seine Worte mal sehr wohlwollend interpretiert. Und laut ihm, und das finde ich sehr nachvollziehbar, sind wir es einfach gewohnt, weiterzuziehen, wenn wir unsere lokalen Ressourcen erschöpft haben, wenn wir uns dort, wo wir gerade ansässig sind, ausgetobt haben, dann geht es eben weiter. Ne?
Ja, das
Historische.
ist ganz spannend. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Nationalpark, weil Nationalparke sind ja in den USA entstanden und der Name Nationalpark ist eigentlich ein bisschen lustig, weil heute, wenn man sagt, Nationalpark ist ein großes Naturschutzgebiet, im Namen Nationalpark steckt es ja nun nicht drin. Also da steckt Nation und da steckt Park drin. Also irgendein Park ist ja ursprünglich mal so ein großer Garten gewesen und Nation ist, wissen wir, glaube ich, was das ist. Und das heißt, irgendwie die Nation betreffende Grünfläche ist so ungefähr Nationalpark. Und das war ein wichtiger Gedanke in der Gründung von Nationalparks, dass quasi die Europäer hatten große Denkmäler, Notre Dame und so weiter. Und das war im Sinne des nationalen Bewusstseins und im Sinne des Nation Building sozusagen wichtig, identitätsstiftend. Und da wollte man dort sozusagen einen Counterpart schaffen, dass man sagt, wir haben monumentale Natur, das sind unsere Nationalparks. Und dann war es aber auch so, dass sozusagen aus diesem Pioniergeist raus, der heute in den USA noch ganz, ganz wichtig ist, dass man, wir sind Pioneers, ist immer noch präsent in den USA, dass man davon ausgeht, dass das ganz zentral war, um überhaupt Wildnis als schützenswert zu betrachten, weil die schon sehr bewusst sich waren, dass um Pionier zu sein, braucht sozusagen das Gegenstück, nämlich die Wildnis. Und deswegen haben sie gesagt, das ist so eng in unserer Identität, dass wir dagegen die Wildnis gekämpft haben, in Anführungszeichen, dass wir eigentlich als Monument sozusagen auch Wildnis schützen müssen. Und das ist, da hat sich schon auch in den die Wissenschaftler, die sich damit befasst haben, auch sehr früh schon mit der Nationalpark-Idee, die haben das genauso begründet und genau auch dieses aus diesem Wir sind Pioniere war da ein ganz wichtiger Satz.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen, weil das hat ja auch alles sehr komprimiert stattgefunden. Ich meine auch die amerikanischen Ureinwohner, die haben ja Nordamerika auch im großen Stil gestaltet und geformt durch Feuer und andere Mittel. Aber so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze ja erst mit Auftreten der Europäer und insbesondere dann erst im 19. Jahrhundert, ne, wo man dann eben im großen Stil die Großsäuger dort nochmal die Verbliebenen hat versucht auszurotten. Also da hat man das, was in Europa ja über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende passiert ist, sozusagen einmal im Schnelldurchlauf erfahren und ganz bewusst konnte man das eben miterleben, ne? Und vielleicht auch ganz anders seine Schlüsse daraus ziehen.
Ja, und das hat ja dort schon geklappt, sozusagen ursprüngliche Natur zu bewahren. Was das wert ist, da haben wir, glaube ich, heute noch einen besseren Bezug zu als damals, als man das lange noch sozusagen Überfluss hatte und es dann vielleicht vielen gar nicht so eingeleuchtet hat, wieso man jetzt da Teile von schützen soll, von dieser Wildnis, gegen die man sich mühsam gewehrt hat. Und heute, wer die USA kennt, weiß, das sind tolle Gebiete. Also für jeden, der irgendwie naturaffin ist, gerade viele Jäger kennen das, weil sie schon mal in Nationalparken unterwegs waren oder auch um Nationalpark rum in den Wildnisgebieten dort. Das ist toll, dass es sowas noch gibt. Ne? Wenn man das nicht damals einfach schon geschützt hätte, gar nicht mit dem Naturschutzgedanken, wie gesagt, dann gäbe es heute so nicht mehr. Ne? Und das ist für mich persönlich schon ein Wert an sich sozusagen, dass man so relativ unberührte Natur noch in westlichen Staaten hat.
Ja, und nicht zuletzt war das ja auch klar, Vordenker gab es viele, aber Theodore Roosevelt, einer der Präsidenten, hat ja eine ganz maßgebliche Rolle gespielt und auch mit politischen Tricks und Kniffen eben das erst möglich gemacht, ne, weil er das gegen viele, viele Widerstände in die Wege geleitet hat, wo eben der Großteil seiner Mitmenschen nur den, auch damals schon den kurzfristigen monetären Nutzen aus der Ausbeutung gesehen hat, war er Visionär und hat eben das durchgesetzt, dass die ersten Nationalparks eingerichtet wurden. Ne?
Ja, und bei ihm natürlich ganz klar, wieso hat der Wildnis und unberührte Natur für ihn so eine große Bedeutung, nicht zuletzt auch, weil er sehr passionierter Jäger war. Ne? Ja. Das muss man natürlich schon auch immer sehen, dass wer hat Interesse woran. Da kann man natürlich immer mit der Erschließung von Flächen ist man profitmäßig natürlich oft zumindest kurzfristig besser unterwegs. Aber es gibt halt bestimmte Interessen, die durchaus das auch unberührte Natur nach vorne rücken. Und da muss man schon sagen, ist die Jagd natürlich schon so, dass sie ein Stück weit muss Natur noch funktionieren und eine gewisse Ursprünglichkeit haben. Weil sonst in so reinen Monokulturflächen wird der Jäger zum Schädlingsbekämpfer. Ne?
Ja, definitiv. Aber das unterstreicht ja auch wieder das oft Zitierte, dass man eben das, was man, dass man nachhaltig nutzen möchte, dass man das eben dann auch schützt. Ne? Also ja, eine Diskussion, die auch gerade jetzt sehr intensiv im Kontext mit Afrika geführt wird und dem Jagdtourismus, ne?
Ja, ganz klar. Wo man das an verschiedenen Ländern und verschiedenen Gesetzgebungen ja gut beobachten kann, dass wir zum Beispiel in Namibia, die ja ein Jagdrecht haben, was Vieljagd erlaubt, da haben sich die Wildbestände hervorragend entwickelt. Da muss man umgekehrt wieder aufpassen, dass es nicht Zucht und Aussetzerei so stark gibt, was ja biodiversitätsmäßig auch nicht so tolle ist. Aber dieses leer gewilderte Flächen, das gibt es in Namibia nicht so wie in anderen Ländern, wo die Jagd dann teilweise verboten ist, ne?
Ja.
Weil es
Ja,
einfach
aber
auch wieder einen Wert hat.
ja, genau. Da habe ich auch ein unveröffentlichtes Interview mit so einem Farmer aus Namibia. Und er sagt auch, ich habe hier eine Carrying Capacity. Ich kann hier ja, letztendlich eine gewisse Masse an Tieren auf der Fläche halten. Wenn ich die Jagd ausüben darf, dann habe ich hier einen kleinen Anteil Rinder und einen großen Anteil an verschiedenen jagdbaren Wildarten und den entsprechenden Prädatoren dazu. Wenn ich sie aber nicht ausüben darf, was dort auch temporär schon der Fall war, dann haben diese Wildtiere für mich keinen Nutzen mehr. Und dann sagt er, wenn das wiederkommen sollte, dann findet man sich wieder wie in den 60er, 70er Jahren in Namibia, wo Farmen angepriesen wurden als garantiert wildfrei, weil sie dann eben auf die Bewirtschaftung mit Rindern hin optimiert werden, ne?
Ja, und das ist ganz spannend. Ich war selber viel in Namibia, und diese Farmen, die eben garantiert wildfrei, da kenne ich ein paar von, die genauso über den Tisch gegangen sind, die sozusagen als garantiert wild, also als wildfrei gezäunt verkauft wurden. Und nicht wenige davon sind völlig verbuscht. Und das ist halt genau das Thema, wenn man nicht das mit dem Ökosystem bewirtschaftet und dann ist eben das so ein, ja, das ist zum Beispiel um Otjiwarongo rum, soll das eigentlich eher so sein, dass es so eine halboffene Landschaft ist, dass sozusagen so Busch sich abwechselt mit so Grasland und so ein bisschen savannenartigen Strukturen. Und wenn man da aber nur Rinder hat und keine anderen großen Säugetiere mehr, dann fressen die Rinder halt das Gras weg und der Busch breitet sich aus. Und dann entsteht dicker, dicker Dornbusch, wo es keine Grasflächen mehr dazwischen gibt. Und das ist eigentlich das für uns ziemlich unproduktives Ökosystem dann. Und wenn man aber verschiedene Antilopen, die Busch fressen, auch zusätzlich zu seinen Rindern dann noch hat, dann kann sozusagen das System da stabil gehalten werden, dass es eben diese halboffenen Landschaften mit Wechsel aus Busch, kleinen Bäumen und Graslandschaften gibt. Und das ist auch das, was für uns dann wieder am produktivsten ist. Das ist ein total spannendes Beispiel, wo man halt da auch sieht, wir hier sind in gemäßigten Breiten, da dauert sowas viel, viel länger, bis so ein Ökosystem sich sozusagen stark verändert. Und wenn es extremer wird, wie eben zum Beispiel in Namibia, dann geht es viel, viel schneller. Dann kann man in 30, 40 Jahren plötzlich lauter Farmen ziemlich ökonomisch ans Ende bringen, weil man nicht mit dem Ökosystem gearbeitet hat, sondern einfach nur Rinder draufgestellt hat und dann verbuscht alles und man kann es kaum bezahlen, das alles zu entbuschen.
Ja, daran sieht man, wie komplex das ist, ne? Und wie, wenn man die Details, und die sind ja teilweise noch nicht mal erforscht, wenn man diese Details eben nicht berücksichtigt, wie schnell man falsch liegen kann mit seinen Einschätzungen, ne?
Ja, und es hat ja gerade an dem Beispiel, es hat riesen Kaskaden ausgelöst. Es gibt halt Farmer, die sozusagen sowohl mit Rindern als auch mit Wildtieren wirtschaften. Dafür müssen aber natürlich die Wildtiere für die auch einen monetären Wert haben oder besser monetarisierbaren Wert haben. Dann können die es machen, dass sie sozusagen sowohl mit Rindern als auch mit Antilopen arbeiten. Wenn es aber nicht so ist und man nur mit Rindern arbeitet und alles verbuscht, da gab es wahnwitzige Auswüchse. Also hat man mit Kettenfahrzeugen, hat man den Busch versucht wegzukriegen, mit Flugzeug und Gift, mit Anzünden. Also einfach immer harte Managementmaßnahmen, die in der sozusagen ökologischen, ökosystemnahen Herangehensweise nicht so teuer und nicht so aufwendig und vor allem auch nicht so riskant werden. Weil wenn ich dann großflächig mit Gift arbeite, dann ist auch wieder spannend, was das langfristig mit der Fläche macht, ne?
Ja, gut. Klar, hoffentlich steht das hoffentlich außer Frage, ne? Aber gut, ich sage das so leicht daher, aber wenn wir uns angucken, was in Deutschland an Gift auf die Flächen gebracht wird, und du warst ja auch im Feldhamsterschutzprojekt aktiv, als du noch bei der
Ja.
Deutschen Wildtierstiftung warst. Wenn ich das richtig erinnere, hattest du mir da erzählt, dass eben auch noch Nagergifte großflächig auf Felder ausgebracht wurden, ne?
Ja, das ist so. Also wir haben noch Rodentizide, also Nagergifte, die zugelassen sind, und das wird teilweise noch ziemlich flächig ausgebracht. Ja. Also es ist immer Jahres- und Bundesland abhängig, ob da Genehmigungen für erteilt werden, aber es findet halt teilweise noch statt. Und was für mich halt dann immer schwierig ist, wenn sozusagen die nicht giftigen Bekämpfungsmaßnahmen gegen Mäuse, weil das ist ja, das verstehe ich, dass es ja gut und wichtig ist, auch wenn es starke Mäusejahre gibt, dass man dann eben in den Monokulturen muss man natürlich was gegen Mäuse machen. Aber da gibt es ja mechanische Lösungen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man Vogelwarten aufstellt, um einfach dafür zu sorgen, dass die Greifvögel da auch stärker eingreifen können. Das hat durchaus eine gute Wirkung. Und was ich immer sehr schwierig fand und finde, ist, wenn diese ganzen anderen Möglichkeiten überhaupt gar nicht probiert werden und sofort, wenn das Problem Maus auftritt, man gleich nach Gift schreit, ne? Weil das ist natürlich technisch alles leicht machbar, hochtechnisiert kann man das ausbringen. Nur ist es natürlich die riskanteste Lösung langfristig, weil wir überhaupt nicht wissen, wo die Wirkstoffe überall ableiten. Und wenn man das mal 10 Jahre macht, okay, aber wenn ich das 20, 30, 40 Jahre mache, irgendwann merkt man dann halt, wo die Wirkstoffe so bleiben. Und es ist einfach eine Hochrisikostrategie, mit so viel Chemie da unterwegs zu sein. Und gerade kumulative Wirkung und die Wirkung von verschiedenen Stoffen miteinander. Da haben wir überhaupt keinen Überblick, wie die Wirkung ist, ne? Und man kann mal ein Beispiel sagen, wenn man Schmerzmittel nimmt und Alkohol trinkt, da wissen die Leute, die es mal probiert haben, ziemlich genau, dass diese beiden Stoffe zusammen ganz anders wirken als jeder Stoff allein. Und das trifft auf viele Chemikalien zu. Und wenn es mal 3 oder 4 Stoffe werden, dann können wir das überhaupt nicht mehr prognostizieren, was das für Wirkung hat. Sowohl auf andere Tiere als auch dann nachher wieder auf uns, wenn wir das in unseren Nahrungsmitteln und im Trinkwasser haben. Deswegen ist immer, ja, für mich immer schwierig nachvollziehbar, wie man da so unbedarft mit so Ackergiften umgehen kann.
Ja, zumal wir ja auch sehen, was sie teilweise mit unseren Bienen machen, ne? Also jedes Gift wird ja isoliert betrachtet, bewertet. Ich habe die genaue Anzahl nicht vor Augen mehr oder nicht mehr präsent, aber es sind weit über 30 verschiedene Giftarten, die man eben auf unseren heimischen Bienen vorfindet. Von den Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Giften haben wir nicht die blasseste Ahnung, was da wirklich passiert, ne? Eins ist nur in meinen Augen immer klar, also der kurzfristige Nutzen des Einsatzes ist offensichtlich. Es ist die einfachste Möglichkeit. Es wird billig an den Mann gebracht. Ne, jetzt Ökosystemdienstleistungen wiederherzustellen, weil wir haben sie ja erst mühsam kaputt gemacht, ist jetzt sicherlich erstmal ein bisschen aufwendiger. Aber den langfristigen Preis, den zahlen wir. Und da sollte spätestens wieder mal der Egoismus einsetzen, weil letztendlich landet das alles wieder bei uns und ja, spätestens bei unseren Kindern und Enkeln, ne?
Ganz klar, ganz klar. Und das, was du gerade sagtest, eben dieses billig an den Mann bringen, ist aber, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das darf halt nicht sich umkehren in ein Landwirt-Bashing, weil wir haben da alle von profitiert. Also wir haben sozusagen massiv Wert abgeschöpft aus der Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben. Ein einzelner Landwirt ernährt heute viel, viel mehr Leute, als das mal vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und dadurch konnten wir sozusagen in anderen Bereichen tätig sein, weil nicht mehr jeder Einzelne sich Sorgen machen musste um Ernährungssicherheit. Und das heißt, wir haben da alle von profitiert, und dieses, was jetzt teilweise gemacht wird, dass man da auf der Landwirtschaft rumprügelt, finde ich deswegen nicht richtig, weil unser Lebensstandard da ganz eng mit zusammenhängt. Aber wir wissen halt einfach heute mehr, und dass dieses Chemiebasierte, dass es hochgefährlich ist, und das ist immer zu sagen, das sei alles unbedenklich, das haben wir jetzt nun zigfach widerlegt. Und einfach deswegen weiterzumachen, so mit dem Wissen, was wir heute haben, Das ist das, was ich eben für sehr gefährlich halte. Und da kommt es auch wieder in diese Wertfrage, wenn wir heute merken, Natur wird knapp, also Natur wird zum knappen Gut, dann muss, glaube ich, schon das auch wieder mehr ins Zentrum rücken, dass man sagt, Natur, die funktioniert, hat einen Wert. Und diesen Wert zu monetarisieren, um das darzustellen, was uns das auch bringt, hat durchaus einen Sinn. Und wenn man dann zum Beispiel um Stoffkreisläufe, um Ökosystemleistungen wieder sozusagen aufleben zu lassen, gerade auch wenn es darum geht, einen lebendigen Boden zu haben, wenn man das monetarisiert hat, wenn man weiß, was das an Wert generiert, dann ist auch der Weg einfacher, von so Chemie wegzukommen zu mechanisierter Arbeit auf dem Feld. Also zum Beispiel Chemieeinsätze möglichst durch Robotik zu ersetzen. Also man könnte mit zum Beispiel Unkrautbekämpfung oder Beikrautbekämpfung, das ist durchaus auch mit Robotik möglich. Ja. Und das ist dann deswegen nicht der Schritt zurück ins Mittelalter, wie das dann aus Landwirtschaftskreisen teilweise erwidert wird, wenn man für weniger Chemie plädiert, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine gute Weiterentwicklung, wenn man nämlich die Robotik auch besser mit erneuerbaren Energien betreiben kann, als diese fossil- und chemiebasierte Großmaschinenarbeit, die wir da im Moment haben.
Ja, und gerade weil du gerade die Lobbyvertreter angesprochen hast, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Lobby ist in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung sehr auf die Großproduzenten ausgelegt, ne? Den Vorteil der wenigen riesengroßen Pharmakonzerne. Der klein- und mittelgroße Landwirt, der hat doch quasi gar keine Lobbyvertretung mehr. Und wenn ich mir dann angucke, wie diese Veränderungsprozesse diskutiert werden, ich habe ja lange als Führungskraft bei Vattenfall gearbeitet, wir haben regelmäßig umorganisiert, wir haben die Leute in intensiven Seminaren sukzessive mit in die Veränderung genommen, um wie immer wieder zu erklären, warum wir etwas machen, warum es sinnvoll ist und wozu das Ganze führt. Wenn ich mir aber angucke, wie denn eben mit diesen mittelgroßen und kleinen Landwirten umgegangen wird, da muss man viel mehr auch solche Prozesse etablieren, dass man die Leute mitnimmt, weil für die ist das ja ein Bruch in deren Lebenslauf sozusagen. Die sind so groß geworden, das ist für die das Normalste von der Welt. Und jetzt kannst du nicht sagen, jetzt müssen wir es anders machen. Die Wahrnehmung ist eindeutig, alles, was du bisher gemacht hast, war falsch. Nein, wie du sagst, gab gute Gründe dafür. Jetzt muss man halt erklären, warum es jetzt sinnvoll ist, hier eben anders zu verfahren und die Leute mitnehmen. Weil wir wollen ja alle, dass es erfolgreich ist, ne?
Ja, absolut. Und man muss halt auch sagen, also bei einem Urwertthema, was ich jetzt gerade kurz erwähnt hatte, nämlich dem Boden, also gesunder, hochqualitativer Boden, ist ja ein absolut rares Gut auf der Welt. Und der Durchschnittsbürger, sage ich jetzt, behaupte ich jetzt mal stumpf, weiß das, glaube ich, überhaupt nicht, dass eine Urökosystemdienstleistung ist Boden, auf dem man produktive Landwirtschaft betreiben kann. Und das ist halt auch was, das Landwirte wissen, dass Bodenqualität ein zentrales Thema ist. Und da den Wert zu erkennen und dafür sorgen, dass Böden sich auch regenerieren können und man die nicht auslaugt, das sind so Themen, da sind die Landwirte ja auch Experten für. Ne? Und gerade deswegen, diesen Veränderungsprozess dann nicht so exklusiv mit dem Finger auf die einen zeigen und die anderen wissen es besser, sondern das sozusagen als wir zu betreiben, wie können wir gemeinsam in eine Zukunft kommen, wo man von dem profitiert, was man geschafft hat und gleichzeitig irgendwie versucht, die Fehler, die passiert sind, in Zukunft nicht mehr zu machen. Dann schafft man es, glaube ich, auch, dass man eben versteht, wo wir Wert von der Natur einfach abgreifen und eigentlich nur dafür sorgen müssen, dass dieser Wertproduzent erhalten bleibt und wir ihn nicht aus Versehen kaputt machen.
Ja, oder eben wieder herstellen, weil an vielen Stellen gibt es diese Dienstleister und diese Werte ja gar nicht mehr, ne?
Das ist
Ja,
so, ja.
ja. Ich muss trotzdem nochmal auf den Pioniergeist zurückkommen, weil wir letztendlich, hatten wir vorhin schon gesagt, ne, wenn wir unseren aktuellen Lebensraum ausgezehrt, ausgebeutet haben, dann ziehen wir weiter. Und man sieht das gerade auch. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen überspitzt, aber wenn man sich jetzt mal momentan anschaut, wen es so alles ins All zieht, ganz ehrlich, da kommt bei mir so die Assoziation an die, wieder an die Nager hervor, die das sinkende Schiff so langsam verlassen. Deshalb will ich dieses Thema, das ist ein ganz akutes. Ne? Ich mag jetzt nicht einfach, okay, jetzt haben wir mal ein netten Stündchen über Naturschutz und den Wert des Naturschutzes gesprochen. Ich möchte das auch ein bisschen konkreter machen und nicht einfach nur abheften. Was sagst du? Was können wir, jeder für uns, jeder für sich genommen, was können wir machen, um hier gesellschaftlich ein Umdenken zu fördern?
Also einmal dafür eintreten, dass Natur einen Wert hat, weil dass das so ist, glaube ich, muss man in Jägerkreisen nicht diskutieren. Das heißt, dass der Knick da bleibt, dass das einen Wert hat, dass der Bach da bleibt, dass das einen Wert hat, dass es ein Biotop gibt, dass das einen Wert hat. Also sowas, glaube ich, dafür eintreten, dafür sozusagen der Anwalt von Natur zu sein, das ist, glaube ich, was Zentrales. Und dann das andere Ende ist, auf den Verbrauch zu achten. Das ist jetzt, da hat man keinen riesen Hebel mit, ne? Aber wenn das genügend Leute machen, dann bringt es, glaube ich, schon was. Und was meine ich mit Verbrauch? Also einmal der Ressourcenverbrauch und dann aber auch der Flächenverbrauch. Und einfach überlegt, wie verhalte ich mich und was bedeutet es für Ressourcen? Wenn ich jeden Morgen eine Avocado frühstücken muss, dann habe ich einen völlig anderen Ressourcen- und Flächenverbrauch, als wenn man sozusagen sich tendenziell mal eher regional ernährt. Und natürlich würde ich jetzt sagen, ich mag auch mal eine Avocado, aber das muss man nicht als Kartoffelersatz nehmen. Also man muss nicht sozusagen Grundnahrungsmittel vom anderen Ende der Welt beziehen. So, ne? Und da sind, glaube ich, die beiden Ecken, dass man einmal eine Stimme hat und dafür eintritt, dass eben Natur nicht so arglos behandelt wird und dann auf der anderen Seite, dass man eben selber darauf achtet, wie man eben verbraucht.
Ja, und ich finde diesen Aspekt, wie du gerade sagtest, der Natur eine Stimme geben. Ne? Also wer, wenn nicht wir als Jäger, sollte wirklich Anwalt der Wildtiere und der Natur sein? Und dass wir eben auch diese Anliegen wirklich an der Basis in den Gemeindevertretungen mit einbringen. Viele von uns sitzen da. Lasst uns entsprechende Entscheidungen auch in diesem Kontext betrachten. Ne? Ja, wir brauchen neue Flächen, aber wo ein Neubaugebiet liegt, kann ganz entscheidend für die Lebensraumzerschneidung sein. Ne? Wo etwas gezäunt wird, wo eine Freiflächenphotovoltaikanlage entsteht, es muss nicht immer ob sein, aber wo und wie. Das müssen wir eben alle in den täglichen Diskussionen, wenn wir nicht dort selber sitzen, aber an diese Personen herantragen. Und eben auch, das klingt jetzt zwar so ein bisschen pathetisch, aber wir haben nun mal das Glück, dass wir diese hier relativ nachvollziehbar Entscheidungsprozesse haben, dass wir eben wissen, wer wo Entscheidungen trifft, und dass wir uns dort eben auch mit einbringen.
Gerade bei Wohngebieten, Umgehungsstraßen, Gewerbegebieten, die sind ja genau diese Flächenverbraucher, die den Flächenverbrauch bei uns gerade treiben. Und da ist es sehr transparent, wie das entschieden wird, und da kann man sich auch einmischen.
Ja, und die Geo, also wie gesagt, ich hasse das, und deshalb haben wir auch gerade diese Broschüre rausgebracht zur wildtiergerechten Planung von Solarenergieanlagen. Ich glaube, dieses kategorische Nein sagen, dagegen sein, das bringt gar nichts. Aber die Dinge eben im Dialog so zu entwickeln, dass das was Vernünftiges dabei rauskommt, ne? Dass das Neubaugebiet vielleicht nicht in die letzte Lücke zwischen den zwei Dörfern gebaut wird, sondern so, dass man eben auch weiterhin dazu durchwechseln kann als Wildtier, oder ja, was auch immer. Die Optionen sind da ja vielfältig.
Ja, oder auch brauchen 5 Gemeinden 5 Gewerbegebiete, oder kann man sich da zusammentun und dadurch den Flächenverbrauch ein bisschen reduzieren? Oder macht man wirklich das nächste Neubaugebiet auf, wenn es Leerstand in der Ortsmitte gibt? Oder kann man vielleicht mit Prämien dafür sorgen, dass sich die Sanierung der Ortsmitte lohnt? solche Sachen. Also das sind konstruktive Beispiele, wo man auf jeden Fall vorankommt und dann den Nettoflächenverbrauch sicher reduzieren kann oder zumindest dafür sorgen kann, dass ein Flächenverbrauch verträglicher stattfindet.
Ja. Ja, und dann vielleicht auch einfach mal Fürsprecher für die sein, die mühsam ihre Dienstleistung für uns erbringen wollen. Ne? Wie wenn der Biber wieder mal auf dem Vormarsch ist, dafür sorgen, dass man vielleicht dem einfach mal den Raum gibt, den er braucht, um für uns ganz tolle, nützliche Sachen zu machen, wie Kläranlage und Hochwasserschutz.
Ja, ja. Biotopanlage auf jeden Fall.
Ja, cool. Moritz, ich weiß, das war jetzt, ich hätte das Gespräch ein bisschen besser strukturieren sollen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, wieder mal mit dir gesprochen zu haben. Ja, wir hatten schon, glaube ich, pathetische Schlussworte, von daher sage ich für heute einfach nur ganz, ganz lieben Dank und bis hoffentlich bald.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es für die Hörerinnen und Hörer nicht zu unstrukturiert war, aber also für uns auf jeden Fall, glaube ich, war es interessant.
Ja, definitiv. Und wer jetzt noch zuhört, für den war es dann wahrscheinlich auch nicht zu unstrukturiert. Danke dir. Bis bald, Moritz.
Vielen Dank.
Ja, ihr Lieben, das war sie jetzt, die 85. Jagdcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Weidmannsheil.